die Herzenseinstellung. Man kann alles tun. Alles, was Abia hier getan hat, man sollte räuchern, man sollte Brandopfer darbringen und so weiter. Aber es geht um die richtige Herzenseinstellung dem Gegenüber. Israel hat sich abgewendet, das war richtig. Aber Juda auch. Vielleicht war Juda in manchen Bereichen besser. Sie haben den Gottesdienst äußerlich noch weitergeführt. Es gab noch die Opfer, es gab die Geräte und so weiter. Alles war da. Aber der moralische Zerfall in Juda war genauso wie in Israel. Und da musste ich mir die Frage stellen, reicht mir ein formaler Gottesdienst? Wenn wir hierher kommen, wir singen Lieder, es gibt jemanden, der erzählt was, morgens aus der Bibel, ein kleiner Gedanke, wir beten zusammen. Reicht mir der Formalismus aus? Meine Checkliste, die ich sonntags abarbeiten kann, alles da? Eine reine Form bringt uns nicht näher zu Gott. Das lehrt auch die Kirchengeschichte. Nur weil man eine Form ändert, ändert sich nicht das Herz. Die wichtigste Frage ist, aus welchen Motiven tue ich, was ich tue? Warum tue ich, was ich tue? Damit andere von außen sehen, ist schon recht? Oder geht es mir wirklich darum, wie denkt Gott darüber? Und das kann nur ich selber mit meinem Herrn ausmachen. Vielleicht schickt Gott mir auch jemanden in den Weg, einen Freund, einen Bruder, der mich auf was hinweist, was ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe. Aber es ändert, also ich muss es mit meinem Gott selber aufmachen. Und wenn man sich darauf verlässt, dass meine äußere Form ausreicht, dann ist es äußerst töricht. Ein reiner Formalismus ist eigentlich nichts anderes als Religion. Und Religion ist ein Gräuel vor Gott. Amos 5, 21 kann man das nachlesen. Und Gott ist nicht ein Automat, wo man einfach seine Gebete reinsteckt und unten kommt dann die Verheißung und das Ergebnis raus. Sondern er ist einer, der mit uns Gemeinschaft haben will. Der möchte, dass wir uns auf ihn ausrichten und das tun, was er möchte. Der Abia hat sich von dem, was er äußerlich getan hat, blenden lassen. Deshalb zog er in den Krieg. Und Gott hat ihn eigentlich nur verschont, weil er einen gläubigen Sohn hatte. Nun kommen wir noch zum letzten Punkt, noch ganz kurz. Wie kommt man von einem geteilten Herzen zu einem ungeteilten Herzen? Da möchte ich gerne noch lesen, die Verse 13 bis 23, also der Rest von diesem Kapitel. Aber Jerobeam ließ den Hinterhalt eine Umgehung machen, dass er ihnen in den Rücken käme. Und so standen sie vor Juda und der Hinterhalt in ihrem Rücken. Und als Juda sich umsah, siehe, da hatten sie den Kampf vorn und hinten. Da schrien sie zu dem Herrn und die Priester bliesen mit den Trompeten. Und die Männer von Juda erhoben ein Kriegsgeschrei. Und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Und die Kinder Israels flohen vor Juda und Gott gab sie in ihre Hand. Und Abia und sein Volk richteten eine große Niederlage unter ihnen an und es fielen von Israel erschlagene 500.000 auserlesene Männer. Und die Kinder Israel wurden gedemütigt zu jener Zeit, aber die Kinder Juda wurden stark, weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt hatten. Und Abia jagte Jerobeam nach und er nahm ihm Städte weg, Bethel und seine Tochterstädte und Jeschana und seine Tochterstädte und Ephron und seine Tochterstädte. Und Jerobeam behielt keine Kraft mehr in den Tagen Abias und der Herr schlug ihn und er starb. Abia aber erstarkte und er nahm 14 Frauen und zeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Und das Übrige der Geschichte Abias und seine Wege und seine Reden sind geschrieben in der ausführlichen Beschreibung des Propheten Iddo. Und Abia legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. In seinen Tagen, also in den Tagen von Asa, hatte das Land 10 Jahre Ruhe. Nun, Jerobeam macht einen Hinterhalt, einen Teil seiner Männer schickt er um Juda herum und ihm gelingt es, Juda einzukesseln. Und man weiß aus der Geschichte, wenn sowas mit einem Heer passiert, dann ist das Heer eigentlich verloren. In den Weltkriegen kam es auch immer mal wieder vor, auch die Bibel berichtet davon. Und sie kommen dann auch zu der Erkenntnis, sie sind verloren. Und da haben wir dann schon den ersten Punkt, man muss erkennen, dass man verloren ist. Man muss erkennen, wer man vor Gott ist. Das ist der erste Punkt, um von einem geteilten Herzen zu einem ungeteilten Herzen zu kommen. Man muss sich bewusst sein, wie man vor Gott steht und wie auch Gott über mich denkt. Was tut dann Juda, als sie erkennen, dass sie keine Chance haben? Sie schreien zu Gott. Das ist dann der Vers 14. Es ist kein Rufen, sondern ein Schreien. Also sie haben gewusst, wenn Gott jetzt nicht hilft, dann sind wir verloren. Und so erkennen sie, dass die Hilfe nicht von vorne und auch nicht von hinten kommt, sondern nur von oben. Also wir müssen unseren verlorenen Zustand vor Gott oder unsere Fehler vor Gott erkennen, sie zugeben und zu Gott schreien. Und dann tut Juda Folgendes, dann blasen die Priester die Trompeten und erst jetzt, weil die Herzenshaltung gegenüber Gott stimmt, trifft das ein, was in 4. Mose 10, Vers 9 steht. Und wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht gegen den Bedränger, der euch bedrängt, dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben und es wird an euch gedacht werden vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr werdet gerettet werden vor euren Feinden. Aber nur, wenn die Herzenseinstellung stimmt. Die Trompeten an sich sind nutzlos. Denken wir an Jericho. Ist das Volk Israel 7 Tage rumgelaufen und dann blasen die Trompeten und die Mauern stürzen ein. Die Trompeten an sich waren es nicht. Man hat es auch wissenschaftlich ausprobiert und hat festgestellt, funktioniert nicht. Die Trompeten sind nur dann wirkungsvoll, wenn Gott sich dazu stellt. Sie geben dann auch ein Kriegsgeschrei und so weiter. Und dann gibt Gott den Sieg. Er verändert das Herz. Ist interessant, wer erringt den Sieg? Vers 15. Und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Vers 16. Und die Kinder Israel flohen vor Juda und Gott gab sie in ihre Hand. Und dann noch Vers 20. Und Jerobeam behielt keine Kraft mehr in den Tagen Abias und der Herr schlug ihn und er starb. Wer erringt den Sieg? Juda? Gott. Erst als die Juden ihr Unvermögen erkannt haben und zu Gott schreien, dann erbarmt er sich und dann gibt er auch den Sieg. Und Juda schlägt über 60% des Nordreiches, 500.000 Männer an einem Tag. Was resultiert daraus? Israel wird gedemütigt, klar, sie haben gesündigt, es war sicher auch ein Gericht wegen ihren goldenen Kälbern, die sie gemacht haben. Und Juda wird stark, mit dem Zusatz, weil sie sich auf den Herrn verließen. Deshalb wurden sie stark. Ich denke, ohne den Herrn hätte Abia die Schlacht sicher verloren. Er hatte eigentlich keine Chance, er war hoffnungslos unterlegen. Nur nochmal Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Auf allen deinen Wegen. Nicht nur dann, wenn es uns gut geht oder wenn wir sowieso schon unseren Plan vor Augen haben und Gott ihn noch absegnen sollte, sondern auf allen deinen Wegen. Was tut Juda noch? Es erobert Städte zurück, Vers 19, Bethel. Bethel bedeutet Haus Gottes. Das war der Ort, wo Jakob die Verheißung von Gott bekommen hatte, 1. Mose 28. Ich denke, die Verheißung Gottes zu erwerben, setzt voraus, dass man sich selber als Verlorenen erkennt. Das haben wir gerade gesehen. Und die Stadt wurde entweiht dadurch, dass Jerobeam sein goldenes Kalb da aufgestellt hatte. Und diese Stadt war jetzt in den Händen von Juda. Denn die zweite Stadt war Jeschana, bedeutet alte Stadt, und Ephron doppelt fruchtbar. Ein ungeteiltes Herz, auf Gott ausgerichtet, ist doppelt fruchtbar. Einmal für uns selber, auf der anderen Seite für Gott und auch für andere Menschen. Abia, wie endet er? Er verfällt in die gleiche Sünde wie Salomo und Rehabiam. Er nahm 14 Frauen, zeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Sicher keine Bilderbuchfamilie. Er regiert insgesamt nur 3 Jahre, also fast am wenigsten von allen. Es gab noch mal ein paar, die noch weniger regiert haben. Und er stirbt und wird begraben. Und dann kommt sein Sohn Asa, den wollen wir dann das nächste Mal anschauen. Wie kommt man von einem geteilten Herzen zu einem ungeteilten Herzen? Man muss vor Gott erkennen, dass das Herz geteilt ist. Solange ich das nicht erkenne, kann Gott nicht wirken. Und dann muss ich bereit sein, ihn wirken zu lassen. Ihn auch die Dinge in meinem Leben wegzunehmen, die mich hindern, mich ganz auf ihn zu verlassen. Und das wünsche ich uns für die nächste Woche, dass Gott uns ein ungeteiltes Herz gibt. Und da möchten wir auch gemeinsam singen noch zum Schluss. Dieses Lied, ich denke, ja, die meisten von uns kennen es. Das ist mein Wunsch für mich selber, aber auch für euch. Richt mein Herz, lieber Vater, auf dich, dich alleine.